Das interkulturelle Magazin. Ein Podcast von BR24.
Mit Tanja Zieger. Das interkulturelle Magazin heute mit...
Wir sehen schon ein bisschen eine sinkende Tendenz bei der wahrgenommenen Willkommenskultur. Hier zeigt sich schon, dass die Skepsis dazugenommen hat. Aber diese sehr ablehnenden Haltungen, das sehen wir ja auch, sind immer noch eine Minderheitenposition.
Willkommenskultur in Krisenzeiten. Wie werden Migration und Integration in Deutschland gerade wahrgenommen? Einen Monat Fasten, wie sich eine muslimische Familie aus München auf den Ramadan vorbereitet.
Ramadan ist ein Monat der absoluten Spiritualität. Der Fokus ist leider falsch gelegt auf das Nicht-Essen, Nicht-Trinken. Das ist das, was bei den Leuten ankommt. Aber im Grunde genommen geht es hier um etwas völlig anderes. Es geht darum, dass man all die Dinge, die einen Menschen materiell machen und schwer machen, erst einmal ein bisschen zur Seite drängt, wo man entdecken kann, wer man selber ist.
Und?
Wo die Stadt aufhört und die Vorstadt anfängt, ist in Paris klar definiert. Da gibt es keine fließenden Übergänge. Die Stadt ist recht klein für eine europäische Hauptstadt. Nur was innerhalb des Peripherik, des Autobahnringes liegt, gehört dazu. Jenseits davon beginnt die Banlieue.
Wo die Vorstadt anfängt. Ein Roman über den Alltag in den Außenbezirken von Paris. Wir beginnen heute mit einer Zahl. Weltweit sind im Moment über 110 Millionen Menschen auf der Flucht. Das meldet die UNO-Flüchtlingshilfe. Ist es angesichts dieser weiter steigenden Zahl nicht vollkommen realitätsfern anzunehmen, man könne die Zahl der Menschen, die nach Deutschland flüchten, durch so etwas wie Bezahlkarten signifikant reduzieren? So sehen das zumindest Menschenrechtsorganisationen und Sozialverbände hierzulande. Wissenschaftler wiederum befürchten eine Verletzung der Grundrechte von Flüchtlingen. Die Politik dagegen arbeitet an weiteren Verschärfungen in der Asyl- und Flüchtlingspolitik. Das hat sich auch diese Woche auf der Ministerpräsidentenkonferenz abgezeichnet. Und fragt man die Bevölkerung, so wie das die jüngste Bertelsmann-Studie getan hat, dann löst Zuwanderung einerseits auch Besorgnis aus. Andererseits gibt es aber immer noch eine intakte Willkommenskultur. Constanze Alvarez mit den Einzelheiten.
Es ist eine gemischte Bilanz. Einerseits steigt die Skepsis. Immer mehr Menschen machen sich Sorgen darüber, ob die Gesellschaft auch in der Lage ist, neue Zuwanderer gut zu integrieren. Andererseits denkt immer noch ein Großteil der Bevölkerung, dass Migranten in Deutschland willkommen sind. Das zeigt eine aktuelle Studie der Bertelsmann Stiftung. Studienautorin Ulrike Wieland sieht darin keinen Widerspruch.
Unsere Studie zeigt, dass die negativen Einschätzungen gegenüber Zuwanderung in der letzten Zeit zugenommen haben. Da erscheint es vielleicht erstmal etwas überraschend, dass trotzdem immer noch eine Mehrheit der Menschen den Eindruck hat, dass die Personen, die letzten Endes nach Deutschland kommen als Zuwanderinnen und Zuwanderer, hierzulande willkommen geheißen werden. Das ist aber gar kein Widerspruch, sondern es spricht eher dafür, dass die Migrationsskepsis, die wir jetzt sehen, sich nicht gegen die ankommenden Menschen richtet, also keine Ablehnung der Menschen an sich ist, sondern dass diese Skepsis sich eher auf die gesellschaftlichen Kapazitäten bezieht. Also die Frage, ob beispielsweise im Wohnungsmarkt und im Schulsystem die Kapazitäten ausreichen, um die Personen auch in guter Weise aufzunehmen und zu integrieren.
Die Studie Willkommenskultur in Krisenzeiten ist als Langzeitstudie angelegt. Die erste Befragung fand 2012 statt. Seitdem wurden alle 2 bis 3 Jahre rund 2000 Menschen befragt, zuletzt im vergangenen Oktober. Über den langen Zeitraum betrachtet, zeigt die Studie, dass eine ambivalente Haltung Migration gegenüber typisch ist, gerade in Krisenzeiten. So habe sich auch nach der Fluchtzuwanderung in den Jahren 2015-2016 die Stimmung in der Bevölkerung verändert, von einer anfänglichen Hilfsbereitschaft hin zu Sorge und Skepsis. In der aktuellen Studie zeigt sich nun, im Vergleich zu 2017 ist die Zahl derjenigen, die Zuwanderung sehr stark ablehnen, gestiegen von 20% auf 27%. Diese Befragten stimmten etwa der Aussage zu, Geflüchtete seien Gäste auf Zeit, die gar nicht erst in Deutschland integriert werden sollten.
Hier zeigt sich schon, dass die Skepsis dazugenommen hat, aber diese sehr ablehnenden Haltungen, das sehen wir ja auch, sind immer noch eine Minderheitenposition. Also man muss da schon differenziert hinschauen. Es gibt auch regionale Unterschiede. In Ostdeutschland beispielsweise hat ja jeder Zweite beinahe inzwischen den Eindruck, dass Zuwanderer und Zuwanderinnen dort von der Bevölkerung vor Ort nicht willkommen geheißen werden. Und wir sehen hier auch nochmal eine Unterscheidung, die die Menschen machen zwischen Flüchtlingen, also Menschen, die eben aus humanitären Gründen nach Deutschland kommen, und Arbeitsmigrantinnen oder Bildungsmigrantinnen, die für diese Zwecke kommen. Da ist die Offenheit größer.
Auch wenn die Skepsis gegenüber Migration tendenziell steigt, die allgemeine Willkommenskultur in der Gesellschaft bleibt stabil, so das Fazit der Studie. 3/4 der Befragten sprechen sich beispielsweise dafür aus, Geflüchteten den Zugang auf den Arbeitsmarkt zu erleichtern. Über die Hälfte meint, Migration sei wichtig für die Wirtschaft, helfe gegen Überalterung und mache das Leben interessanter. Die Mehrheit der Bevölkerung hat also einen differenzierten Blick auf das Thema Zuwanderung. Das bestätigt auch Fabian Gülsau vom Sachverständigenrat für Integration und Migration. Alle 2 Jahre gibt der Expertenrat einen Integrationsbarometer heraus. Dafür werden Menschen mit und ohne Migrationshintergrund gefragt, wie sie das Zusammenleben ganz konkret in ihrem Alltag erleben.
Da zeigt sich doch eher ein positives Bild, zum Beispiel wenn es um die eigene Nachbarschaft geht. 90% erleben da eher positive Seiten der Migration.
Trotzdem sei es wichtig, die Sorgen der Menschen ernst zu nehmen, betont der Soziologe. Denn die Studie zeigt auch, insgesamt wünscht sich ein Großteil der Menschen eine bessere Steuerung der Migration, auch auf EU-Ebene. Mehr Investitionen in den Wohnungsbau und ins Bildungssystem.
Ich glaube, wichtig ist, wie gesagt, diese Einordnung, dass es gibt diese tagespolitischen Debatten, die prägen dann so eine Umfrage sehr stark. Und wenn man sich das langfristig anguckt, dann ist es doch eher ein wohltemperiertes Meinungsklima, wo natürlich Sorgen auch dazugehören und die sollte man ernst nehmen. Aber, und das zeigt die Bertelsmann-Studie auch, insgesamt ist das Meinungsklima eher stabil und es gibt sowohl Seiten, die als positiv als auch als negativ wahrgenommen werden. Und da ist die Politik dann eben gefordert, Probleme anzugehen.
Die aktuelle Bertelsmann-Studie zu Migration und Willkommenskultur in Deutschland. Zu letzterer gehört auch eine besondere Aktion der Stadt Frankfurt. Die will ab heute Abend eine ihrer Fußgängerzonen mit Halbmonden, Sternen und mit Laternen schmücken und erleuchten anlässlich des Ramadan. Der beginnt in dieser Nacht. Der Vorstand der islamischen Gemeinde in Frankfurt freut sich darüber, die Beleuchtung passe in eine Multikulti-Stadt. Wie sich Familien auf den Fastenmonat vorbereiten, das hat sich Astrid Uhr in München zeigen lassen.
Adventskalender, seit wann gibt's die mitten im März? Mancher Kunde staunt, wenn er einen lindgrünen Schokokalender im Regal entdeckt. Dieser zeigt eine Moschee und das fliegende Pferd des Propheten Mohammeds. Es ist ein Ramadan-Kalender, der durch die muslimische Fastenzeit führt. Immer mehr Kaufhäuser bieten dieses Jahr erstmals ein Ramadan-Sortiment an. Das freut die Münchner Muslimin Almasa.
Ich finde es sehr, sehr erfreulich, einfach nur, weil die Kinder jetzt eine schöne Entsprechung haben für den Ramadan zu dem Adventskalender, den sie ja kennen, von Weihnachten eben. Jetzt haben sie ganz was Eigenes, was sie auch gerne vorzeigen können. Das ist den Kindern, glaube ich, dann doch wichtig. Auf der anderen Seite, ich finde, das sieht halt tatsächlich von der Aufmachung her so aus, dass es wirklich 1:1 einem Adventskalender entspricht. Und außer eben die Deko, die ist natürlich angepasst. Und ich glaube, das ist ein sehr kulturspezielles und spezifisches Produkt hier, was ich mir nicht vorstellen kann, dass es so in den mehrheitlich muslimischen Ländern gibt. Ich glaube, das ist wirklich eine Entsprechung zum Adventskalender.
Almasa dekoriert ihre Wohnung mit Sternen und Halbmondlichterketten. Sie möchte ihren Kindern ein bisschen Festfeeling vermitteln. Ihre Kinder lieben die Straßenbeleuchtungen im Advent und würden sich das auch für den Ramadan wünschen, erzählt Almasa. Aber außerhalb der eigenen 4 Wände ist diese Zeit wenig sichtbar. Dafür aber mittlerweile in den Läden. Immer mehr Warenhäuser bieten dieses Jahr Ramadan-Artikel an, vom Tablett über die Teetasse bis hin zur Tischdecke.
Also hier sieht man klassisch den Halbmond, hier nochmal mit den ganzen islamischen Kunstwerken drauf. Eine Moschee, Lampignons. Ich kenne das zum Beispiel aus Ägypten, dass es ganz, ganz viele Laternen gibt in der gesamten Stadt, in Kairo verteilt über den Ramadan. Hier steht nochmal Eid Mubarak drauf, was so viel heißt wie gesegnetes Fest. Das ist eher sowas fürs Fest, dann was nach dem Ramadan kommt. Also erstmal ist es total unerwartet, dass es überhaupt etwas gibt, weil sowas habe ich noch nicht gekannt. Ich kenne es nur aus Online-Shops aus UK. Da kann man sowas bestellen explizit, aber aus Deutschland kenne ich das so nicht. Und das ist natürlich sehr, sehr erfreulich, dass wir das erstmal hier haben.
Eine Geschäftsidee, die ankommt. Der Handelskonzern Woolworth etwa meldet auf BR-Anfrage einen guten Absatz der Produkte. Auch DM und Kaufland bieten ein Ramadan-Sortiment an. Wichtiger als Shopping ist Almasa das Konzentrieren auf gute Gedanken und Werke.
Ich finde schön, dass es überhaupt eine Auswahl gibt, aber ich für mich bin eher der Mensch, der gerne besonnen bleiben möchte und sich da nicht irgendwie verrennen möchte in zu viel. Für uns als Familie ist der Ramadan eine absolut freudige Zeit, eine schöne Zeit. Wir versuchen, die Kinder auf unserer spirituellen Reise ein bisschen mitzunehmen, ihnen Geschichten über die Propheten zu erzählen. Sie freuen sich gemeinsam auf das Fastenbrechen mit uns. Wir besuchen Familie, wir empfangen Freunde. Und es ist immer eine schöne gemeinschaftliche Zeit doch.
Einen Monat lang gilt nun für gläubige Muslime von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang nichts essen, nichts trinken. Kinder und Kranke sind davon ausgenommen. Nach Sonnenuntergang gibt es oft Familientreffen zum gemeinsamen Fastenbrechen. Daheim bastelt Almasa einen Kalender aus orientalisch verzierten Schachteln.
Irgendwann kam ich auf den Gedanken, ich wollte, dass die Kinder auch was mitnehmen vom Ramadan, dass es auch besinnlich wird, dass es nicht nur was Materielles ist eben. Und habe denen dann kleine Zettel geschrieben. Zum Beispiel, heute ist ein Ich-bin-zu-allen-nett-Tag. Ja, und wir umarmen uns und geben uns Küsschen.
Abends nach Sonnenuntergang dürfen ihre Kinder die Schachteln öffnen. Achtsam sein, sich auf Wesentliches besinnen, das ist für Almasa das Ziel des Ramadans. Das neue Kaufhaussortiment ist für sie eher Nebensache, aber eine erfreuliche.
Dass man bemerkt, da ist etwas, da ist der Ramadan und die Muslime, die achten wir und ehren wir in der Hinsicht, dass wir ihnen das auch ermöglichen, dass sie solche Produkte kaufen können. Ich würde mich aber, glaube ich, zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich jetzt sage, das ist ein Zeichen von mehr Integration. Das kann durchaus auch nur kommerziell sein.
Übrigens, während der Adventskalender 24 Türchen hat, sind beim Ramadan-Kalender gleich 30 Türchen zu öffnen, denn der muslimische Fastenmonat dauert 4 Wochen lang bis zum 9. April.
Heute Nacht startet der muslimische Fastenmonat Ramadan. Anne Weber ist eine Erzählerin, die sich ungern wiederholt. Mit jedem neuen Roman, so scheint es, findet sie auch eine neue Form. In ihrem Buch »Tal der Herrlichkeiten« gelang es ihr, das Jenseits erzählbar zu machen. In »Ahnen« unternahm sie eine Zeitreise in die eigene Familiengeschichte. Mit »Annette«, ein Heldinnen-Epos, rhythmisierte sie die Lebensgeschichte einer französischen Widerstandskämpferin. In ihrem neuen Roman »Bannmeilen« erkundet Anne Weber das vermeintlich Vertraute und begibt sich in die Außenbezirke von Paris, dorthin, wo Menschen mit Migrationshintergrund leben und Armut den Alltag bestimmt. Ulrich Sonnenschein.
Immer wieder sind es mehr oder minder fremde Menschen, denen Anne Weber literarisch nahe kommt. In ihrem neuen Roman Bannmeilen jetzt ist es der fremde Teil einer ihr aufs engste vertrauten Stadt.
Wo die Stadt aufhört und die Vorstadt anfängt, ist in Paris klar definiert. Da gibt es keine fließenden Übergänge. Die Stadt ist recht klein für eine europäische Hauptstadt. Nur was innerhalb des Peripherik, des Autobahnringes liegt, gehört dazu. Jenseits davon beginnt die Banlieue. Wer die Stadt meint, spricht daher auch gern von Paris intramuros, von dem Paris innerhalb der Stadtmauern.
Anne Weber ging mit 19 Jahren nach Paris und lebt heute noch dort. Mit Blick auf den Sacré-Cœur kam es ihr nie in den Sinn, diese Grenze des Peripherik zu überschreiten und sich in den Banlieues umzusehen, die mutmaßlich nichts zu bieten haben als Schnellstraßen und Autobahnen, massive Wohnblocks neben Lagerhallen und gewaltigen Supermärkten, vor allem aber Menschen, die ihr und fast jedem anderen Pariser fremd vorkommen.
Ich drehe mich um und habe das Gefühl, man müsse mir ansehen, dass ich nicht von hier, dass ich keine Vorstädterin bin. Aber natürlich haben die Passanten anderes zu tun, als mich zu beäugen. Zielstrebig kommen sie aus dem Bahnhof oder gehen auf ihn zu. Schließlich setze ich mich auf einen Betonklotz, den ich ungeschickt erklimme, ziehe ein Bein an und versuche, halbwegs lässig auszusehen.
Die gespielte Lässigkeit geht mit fortschreitenden Streifzügen durch diese Vororte in eine echte über. Gemeinsam mit ihrem Freund Thierry, der für einen Dokumentarfilm über die Olympischen Spiele nach Drehorten sucht und algerischer Herkunft ist, macht die Ich-Erzählerin Begegnungen, die nicht nur ihre persönliche Sichtweise verändern. In einem kleinen Café, in dem ganz selbstverständlich auch Frauen verkehren, finden die beiden einen Ort der Ruhe und der Erkenntnis.
Das Café ist eine kleine Welt für sich, ein familienartiges, aber nach außen offenes Gebilde. In den meisten innerstädtischen Cafés ist es ein ständiges, grußloses Kommen und Gehen, während es hier, auch weil der Raum so klein ist, unmöglich scheint, ohne ein Wort einzutreten und sich einfach an einen Tisch zu setzen.
Hier sitzt ein stummer Dominospieler neben einem Mann, der sich den Rotwein direkt in den Magen spritzt, der alten Mutter des Besitzers und einem Algerier, der kaum etwas weiß von der Heimat seiner Eltern.
Wir sind alle, denke ich jetzt, weder das, was wir sein wollen, noch was andere in uns sehen, sondern eine unentwirrbare Mischung aus beidem. Und was wir für freie Entscheidungen halten, ist oft nur das Ergebnis einer Kettenreaktion, die von Generation zu Generation weiterläuft und mal in diese, mal in jene Richtung ausschlägt.
Indem Anne Weber die Wirklichkeit fiktionalisiert, kann sie sie zur Kenntlichkeit verändern. Wie weit hinter Thierry, der Fotograf Bruno Bougelal, steht, wie weit Anne Weber selbst all die kleinen Dinge aufgeklaubt und gesammelt hat, wird dabei unwichtig. Hier geht es darum, eine Welt zu entdecken, die alle schon zu kennen glauben. Denn hinter dem Vorurteil von Armut und Langeweile lagern unendlich viele Geschichten, verwurzelt in der Historie Frankreichs, die auch nach diesem erstaunlichen Buch noch lange nicht entdeckt sind.
Anne Weber, Bannmeilen, ein Roman in Streifzügen, ist im Mattes und Seitz Verlag erschienen und für 25 Euro zu haben. Sie hören das interkulturelle Magazin auf BR24. Heute Nacht werden in Los Angeles wieder einmal die heiß begehrten Oscars verliehen und mit einem möglichen Gewinner aus Deutschland beginnen die Kulturtipps von Christina Dumas.
Sie haben am Anfang des Gesprächs gesagt, dass Sie sich in unserer Schule wohlfühlen. Mein Bauchgefühl kann das ehrlich gesagt nicht so richtig nachvollziehen, denn ich finde, in unserer Schule herrscht im Moment eine ungute Atmosphäre.
Okay, was meinst du?
Naja, es ist ja kein Geheimnis, dass an unserer Schule geklaut wird.
Was für eine motivierende und engagierte Mathelehrerin ist Carla Novak. Nach einem Diebstahl an der Schule muss sie mit ansehen, wie die Direktorin eine Razzia in ihrer Klasse durchführt. Ein türkischer Junge wird zu Unrecht verdächtigt. Die Lehrerin vermutet, dass wer anderes hinter der Diebstahlserie an der Schule steckt. Im Lehrerzimmer lässt sie Geld liegen, lässt heimlich die Kamera ihres Laptops mitlaufen und ertappt die Diebin, eine Kollegin. Carla Novak spürt bald die Grenze des Schulsystems.
Diese Diebstähle führen aber dazu, dass etwas passiert, was dann viel größer ist einfach als nur diese Diebstähle, nämlich was dann losgetreten wird, diese Lehrerin, die möchte ihre Kinder schützen, weil ihre Kinder zunächst verdächtigt werden. Und um die zu schützen, tut sie etwas, was dann einen sogenannten Schneeballeffekt nach sich zieht.
Sagt der Regisseur Ilkay Çatak in einem Interview, das auf Arte ausgestrahlt wurde. Sein Film Das Lehrerzimmer ist als bester internationaler Film für den Oscar nominiert. In dem prämierten Spielfilm geht es auch um moralische Fragen. Was ist nun schlimmer? Die Spitzelaktion der engagierten Mathelehrerin oder das Abstreiten des Diebstahls der Kollegin?
Es ist auch echt auf der ganzen Welt so, dass die Menschen, auch natürlich durch die sozialen Medien, durch Twitter und alles drum und dran, es gibt keinen Dialog mehr. Es geht nur noch darum, Recht zu haben. Ja, es geht nur noch darum, Recht zu haben und auf der richtigen Seite zu stehen und die andere Person klein zu machen. Und das war auch so die Idee, als wir dann gesagt haben, okay, hey, was auch interessant ist, ist hier Cancel Culture, Fake News, ja. Das alles ist natürlich auch mit reingegangen. Also, ich glaube, dieses Modell Schule ist ein guter Ort, um Gesellschaft im Kleinen abzubilden.
Der Film Das Lehrerzimmer des Regisseurs Ilkay Çatak ist morgen um 18 Uhr im Kunst-Kulturquartier in Nürnberg im Rahmen des 28. Filmfestivals Türkei-Deutschland zu sehen. Das renommierte Festival gibt Raum für Diskurse und für den interkulturellen Dialog zwischen dem deutschen und dem türkischen Kino. Präsentiert werden herausragende Spiel-, Kurz- und Dokumentarfilme, die einen Einblick in die Filmkunst beider Länder ermöglichen. Begleitet wird das Festival von Konzerten, Diskussionen und Filmwettbewerben. Das Filmfestival Türkei Deutschland geht bis zum 17. März. Morgen beginnen in ganz Deutschland die internationalen Wochen gegen Rassismus. In Bayern haben mehrere Städte unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt. Die Fachstelle für Demokratie in München stellt für die Auftaktveranstaltung in der Landeshauptstadt die KI in den Mittelpunkt und lädt morgen Abend zu einer Diskussion zum Thema »Wie rassistisch ist künstliche Intelligenz?« ins Rathaus ein. Auf dem Programm stehen auch viele Vorträge, Podiumsdiskussionen, Stadt- und Museumsführungen, wie zum Beispiel im Museum 5 Kontinente in München. Begegnung, Kolonialismus, Rassismus heißt eine Veranstaltung, die dort nächsten Mittwoch stattfindet.
In München gibt es auch ein breites Angebot für Kinder. Schon die Jüngsten können im Kindergarten, in der Schule oder auf dem Spielplatz Erfahrungen von Ausgrenzung erleben. An mehreren Tagen gibt es in unterschiedlichen Stadtteilbibliotheken in München Bilderbuchkino. Für Kinder ab 4 Jahren wird zum Beispiel aus dem Bilderbuch Elefanten verboten vorgelesen.
Mit einem kleinen Elefant als Haustier gehört man nirgendwo so richtig dazu. Niemand sonst hat einen Elefanten. Ich gehe jeden Tag mit meinem Elefanten spazieren. Die Rillen im Bürgersteig mag er nicht so gern. Ich gehe immer zurück und helfe ihm rüber. Denn dafür sind Freunde da. Sie heben einander über die Rillen.
Ein kleiner Junge hat einen Elefant als Haustier. Alle anderen Kinder haben Katzen, Hunde oder Fische. Wie geht der Junge mit der Ausgrenzung um und wie löst er das Problem? Das Bilderbuch »Elefanten verboten« von Lisa Mancheff und Tai Unjo als Bilderbuchkino ist in der Stadtteilbibliothek in München-Schwabing am kommenden Dienstag ab 15.30 Uhr zu erleben. Die internationalen Wochen gegen Rassismus finden vom 11. bis zum 24. März statt. Warm und geheimnisvoll klingt die Trompete des norwegischen Musikers Arve Henriksen und das Klavier des niederländischen Pianisten Harmen Frenier. Fließend ist ihre Musik, ein feinsinniger Dialog, oft in freier Improvisation. Erstaunlich, wie leicht und zart die Trompete klingt. Wie gut kann man den langen, ausgedehnten Atem spüren. Der Trompeter Henriksen wurde von der japanischen Shakuhachi-Flöte aus Bambusrohr beeinflusst. Seine Trompete klingt fast wie ein Holzblasinstrument. Die Musik schenkt eine große Weite. Henriksen und Frenier haben zusammen ein berührendes Album aufgenommen. Ihre Musik strahlt Ruhe und Zentriertheit aus. Touch of Time ist beim Label ECM erschienen.
Die Kulturtipps hier im interkulturellen Magazin. Einen schönen Sonntag wünscht Tanja Zieger.